herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
Hallo Anne.
Hallo Nils.
Was liegt an?
Ja, was liegt an? Wir haben uns heute zusammengeschlossen und wollen sprechen über das Thema He for She. Brauchen wir mehr Männer, um die Diskriminierung von Frauen zu stoppen? Und wir haben eingeladen Bettina Metz. Sie ist Geschäftsführerin von UN Women Deutschland e.V. Herzlich willkommen, Frau Metz.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind.
Und ja, wir haben ja gerade den Weltfrauentag in diesem Monat gehabt und festgestellt, oder viele Menschen haben festgestellt, dass wir immer noch das Equal Pay Gap haben. Die aktuelle Zahl ist 18%, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Immer noch so hoch.
Immer noch so hoch und im europäischen Vergleich stehen wir auch nicht so gut da, oder?
Ja, das stimmt. Im europäischen Vergleich sind wir höher als die anderen. Aber wir arbeiten alle gemeinsam dran, dass sich das ändert.
Ja. Arbeiten wir, wenn ich einklinken darf, arbeiten wir wirklich hart genug dran, dass uns das gelingt? Ich meine, wir haben den Equal Pay Day, wir haben den Internationalen Tag der Frauen und wir wiederholen, so kommt es mir vor, auch als Verband, wiederholen wir jedes Jahr so ziemlich dieselben Forderungen, sehen, es tut sich was, aber so richtig signifikant sehe ich da gerade nichts.
Wir gehen viel zu langsam voran. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wir sehen auch Rückschritte in dem Bereich bei der Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit. Wir kommen gerade von der Frauenrechtskommission und mussten feststellen, dass die dort vereinbarten Normen und Standards hinter dem zurückliegen, was wir erwartet haben, was möglich gewesen wäre. Also wir kämpfen im Moment gegen einen Backlash an und sind deswegen schon froh, dass in Deutschland der Gender Pay Gap auf 18% liegt wie im letzten Jahr. Davor war er über 20%. Mhm. Und natürlich, der muss weiter sinken. Idealvorstellung natürlich unter 10%. Und damit wir da schneller vorankommen. Und was muss passieren? Ganz, ganz klar. Wir müssen mit Unternehmen, vor allen Dingen aber auch mit Männern daran arbeiten, dass der Lohnunterschied kleiner wird, beziehungsweise ganz abgeschafft wird. Denn gleicher Lohn bedeutet auch gleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt und gleiche Teilhabe auch an Führungspositionen. Und das bedeutet aber auch wieder, dass Frauen und Männer die gleiche Teilhabe an der Sorgearbeit haben. Denn diese Sorgearbeit, die überwiegend von Frauen übernommen wird, ist tatsächlich ein Jobkiller oder ein Karrierekiller, besser gesagt. Frauen verlieren den Anschluss, wenn sie Teilzeit arbeiten, wenn sie längere Zeit pausieren. Männer natürlich auch. Aber es wird überwiegend von Frauen gemacht und deswegen entsteht diese Lücke und entsteht diese Gehaltslücke und wir können nur dafür werben, dass die Sorgearbeit auf beiden oder auf vier Schultern gleichzeitig gleichmäßig verteilt wird.
Ist das denn dann so, was Sie jetzt gerade ausführen, heißt ja, es gibt auf der einen Seite das Phänomen, für gleiche Arbeit wird weniger gezahlt für Frauen? Ne? Und auf der anderen Seite gibt es doch dieses Equal Care Gap, wo wir sagen, dass Frauen, die Kinder haben oder ja, Familien, wo Kinder da sind, Frauen gleichzeitig nochmal benachteiligt werden, weil sie viel mehr von dieser Sorgearbeit übernehmen. Ist das richtig so?
Also, wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstanden habe, Frauen übernehmen anderthalb Mal mehr Sorgearbeit und Erziehung und Sorgearbeit. Das ist ja nicht nur für Kinder, es ist ja auch für unsere Elterngeneration diese Verantwortung. Und das, diese anderthalb ist der Durchschnitt. Also Frauen und Männer zwischen 30 und 40, da ist es doppelt so viel, was Frauen in dieser Zeit übernehmen und kürzer treten. Und ich denke, es ist eine, wenn Männer mehr Sorgearbeit übernehmen würden, könnten Frauen auch mehr arbeiten. Wenn Männer mehr Sorgearbeit übernehmen würden, wäre es auch gesellschaftlich akzeptierter und anerkannter. Und wenn Männer genauso betroffen wären von dem Karriereknick, oder dann würde sich auch automatisch was tun in der Struktur, in der Unternehmensstruktur. So ein bisschen hoffe ich ja auf den Fachkräftemangel. Da werden Frauen wieder entdeckt als Ressource, als wichtige Ressource, und dass sich da auch die Rahmenbedingungen ändern von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die dann auch wiederum Männern zugute kommt.
Mhm. Naja, wenn wir an die Trümmerfrauen denken, die waren so lange heiß begehrt, wie die Männer nicht da waren, beziehungsweise Mangelware waren, und dann durften sie wieder an den Kochtopf zurück. Also das, ich weiß nicht, ob wir darauf unsere Hoffnung setzen sollen. Ich würde gerne nochmal, also ich weiß, dass Nils ein totaler Verfechter von Frauen und Frauen in Führungspositionen und Gleichberechtigung ist, aber ich würde gerne nochmal auf die Kampagne He for She zurückkommen. Was haben Sie sich dabei gedacht, oder was ist so der Kern dieser Kampagne? Sie wollten Männer gewinnen für die Diskriminierung, Antidiskriminierung.
Für die Antidiskriminierung. When Women hat diese Bewegung ins Leben gerufen, weltweit, um ja mehr Männer einzubeziehen. Gleichstellung geht uns alle an. Mhm. Und es ist ja geschichtlich bedingt, Frauen kämpfen schon lange für ihre Rechte, seit über 100 Jahren. Und die jüngste Frauenbewegung und auch UN Women sind überzeugt, wir können das nur mit Männern schaffen und nicht gegen Männer. Männer profitieren genauso von Gleichstellung. Die Rollenzuschreibungen schaden ja nicht nur Frauen, sondern auch Männern. Immer der Haupternährer zu sein, für das Familieneinkommen zuständig zu sein, ist ja auch ein enormer Druck und ein enormer Stress für Männer. Auch die können ja von diesen Rollenbildern, oder sollten von diesen Rollenbildern stärker entlastet werden. Und UN Women ist überzeugt, und schon seit langem, wir müssen Männer mit ins Boot holen. Wir können nur gemeinsam durchstarten. Und diese Bewegung, He for She, versucht, ein beispielhaft mit He for She Champions, mit He for She Deutschlandbotschaftern, also mit Männern, die auf andere Männer zugehen und die ansprechen. Untereinander hören Männer besser zu, wenn es um Gleichstellungsthemen geht. Wenn dann mal auch jemand ist, ein Mann kann einen anderen Mann besser überzeugen als eine Frau einen Mann. Und wir müssen auch aufhören, dass wir Frauen untereinander mehr Gleichstellung fordern, sondern ja, wir müssen mit Männern reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich ernsthaft mit einem Mann auseinandersetze, hört er auch zu. Es ist natürlich was anderes, wenn Männer jetzt am Stammtisch untereinander reden, und da muss immer einer auch sein, der sagt, hier Leute, lasst uns das mal ernsthaft diskutieren, oder können wir das nochmal miteinander besprechen. Und ich sehe gerade bei der jüngeren Generation, bei jungen Männern, dass sie mehr und mehr offen sind für diese Themen.
Aber Frau Metz, warum tun sich Männer in Deutschland allgemein so schwer? Ist das eine Kultursache? Es muss ja irgendwo herkommen. Ich meine, in anderen europäischen Ländern sind viele Sachen selbstverständlicher, als sie in Deutschland sind. Da, finde ich, wird dieses, der Mann ist der alleinige, der Haupternährer, wird viel mehr ausgeprägt und auch, ich meine, haben wir jahrelang auch von der Politik, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, da waren die Politiker an der Macht, die genau das so propagiert haben. Liegt es nur daran oder woran liegt das, dass sich Männer in Deutschland einfach schwerer tun als in anderen Ländern? Oder ist das nur ein Eindruck?
Nee, ich glaube tatsächlich, sie tun sich schwer. Sie haben gerade angesprochen, dass so viele Männer in der Politik sind. Und ja, wenn wir uns die ersten Jahre der Bundesrepublik anschauen, war die Politik nur von Männern geprägt. Und diese Männer konnten diese Politik nur machen und die Zeit dafür nur investieren, da sie zu Hause eine Frau hatten, die alles andere organisiert hat. Und und dieses Privileg aufzugeben, ja, ist natürlich schwierig. Und natürlich haben sich die Männer auch nicht nur für die Politik verantwortlich gefühlt, sondern auch für die Familie. Und dann ist die Gesetzgebung auch entsprechend entstanden. Ehegattensplitting ist jetzt hier das Stichwort, wo einfach der Hauptverdiener steuerlich monatlich begünstigt wird und es unattraktiver wird für die Ehefrau, die weniger verdient, arbeiten zu gehen, weil sie höher besteuert wird. Ja. Erstmal. Das sind so Sachen, die sich entwickelt haben und auch in der Politik. Ich sehe oft, Männer kommen von der Arbeit nach Hause, stellen ihre Tasche hin, essen was und gehen dann in die Gremien, in die lokalen Gremien der Politik. Frauen kommen von der Arbeit nach Hause und kümmern sich erstmal um die Familie. Und auch da ein Bewusstsein zu schaffen, nein, Frauen können sich diese Zeit auch nehmen und in die Politik gehen. Aber dafür brauchen sie eben auch einen Mann, der dann sich zu Hause um die Familienarbeit kümmert. Und es ist eben nicht so angesehen, diese Familienarbeit zu machen. Familienarbeit, Sorgearbeit wird nur gesehen, wenn sie nicht gemacht ist. Und niemand sagt, ach, wie toll, dass du heute die Kinder zur Schule gefahren hast, abgeholt hast, dass du dran gedacht hast, dass die alle Hefte im Ranzen haben und. Mhm. Nein, es wird nur gesehen, wenn diese Hefte nicht im Ranzen landen, rechtzeitig. Und es hat auch was mit Akzeptanz, mit Anerkennung zu tun. Und diese Anerkennung holt man sich eher im öffentlichen Raum. Und da sind Männer einfach schneller, sich diese Anerkennung im öffentlichen Raum zu holen als im privaten. Und die meisten von uns sind es ja auch nicht anders gewohnt. Und wir haben ja alle diese Bilder im Kopf, bewusst und unbewusst. Und ja, wir müssen drüber reden. In der Familie, im Freundeskreis, wie es funktioniert, wie es besser funktionieren könnte. Und auch, warum es so funktioniert.
Ich habe in der Diskussion mit jüngeren Frauen, also meine Tochter ist 23, erfahren, dass die jungen Frauen sagen, wieso, ist doch gar kein Problem. Ja, wir sind an der Uni, natürlich sind wir gleichberechtigt. Und wenn wir den ersten Job machen, dann haben wir auch dieselben Chancen. Wir kriegen sogar dasselbe Geld. Und es ist, also beschäftige mich auch schon seit Jahrzehnten mit dieser Frauenfrage. Es hat sich nichts geändert zu dem Zeitpunkt, wo ich Studentin war. Da war es nämlich auch so, innerhalb des Studiums war es gar kein Problem. Die Probleme fangen dann an, wenn eine Familie gegründet wird und es entschieden wird, wer verdient hier das meiste Geld oder wie teilen wir uns die Sorgearbeit auf. Also das ist meine Überzeugung nach so vielen Jahren in der Beobachtung.
Sie haben völlig recht und ich finde es super, dass die jungen Frauen mit dieser Überzeugung starten. Wir haben die gleichen Rechte und steht alles offen. Natürlich steht es ihnen offen. Sie müssen es sich auch nehmen. Sie müssen von ihrem Partner mit dieser Selbstverständlichkeit auch an ihren Partner rangehen und sagen, natürlich, mir steht alles offen, aber du musst den gleichen Teil machen wie ich. Denn jede Frau braucht einen starken Partner, um Karriere zu machen. Jeder Mann braucht eine starke Partnerin, um Karriere machen zu können. Die müssen sich gegenseitig den Rücken stärken. Und wenn die jungen Frauen das Gefühl haben, es steht ihnen alles offen, super. Ja, sie haben ja auch die Möglichkeit, aber sie müssen sich auch die Rahmenbedingungen erarbeiten. Sie müssen sich Partner suchen, die auch bereit sind, in der Elternzeit zu nehmen, mal mit dem ersten oder zweiten Kind zu Hause zu bleiben, und zwar mehr als 1-2 Monate. Sie müssen es tatsächlich auch einfordern, nicht nur von sich selbst, ich mache die Karriere, sondern auch von ihrem Umfeld. So wie die Männer das ja auch machen. Sie fordern es ja von ihrem Umfeld ein, dass die Partnerin sich um die Familie kümmert. Und ja, super, die sollen ruhig weitermachen. Und ich sehe es an meiner Tochter, sie macht schon einige Dinge besser, als ich es getan habe.
Ja, und eigentlich ist das, wurde mir gerade so bewusst, Tea for She gilt eben nicht nur so als Kampagne für UN in Deutschland oder weltweit, sondern das fängt ja in der Partnerschaft schon an. Ne? Also ja. Tea for She ist eigentlich der Schlüssel dafür, dass die Frauen diesen Einschnitt, den sie sonst haben, nämlich die Kinder kommen genau dann, wenn sich Karrierefenster öffnen. Daran hat sich auch noch immer nichts geändert. Ja, und das dann die Frauen besser vorbereitet sind, weil sie sagen, ja, mein Partner bleibt auch mal ein Jahr zu Hause oder ein halbes Jahr Erziehungsurlaub. Das ist scheint mir ein Schlüssel zu sein.
Also es ist, wir müssen an beiden Ebenen arbeiten. Einmal von unten in der Familie, ja, mit meinem Partner, mit meinem Sohn, mit meinen Nachbarn, ja, im Freundeskreis. Ja, wenn ich irgendwas höre, was diskriminierend sein könnte, einfach mal drauf ansprechen. Ich weiß, als junge Frau habe ich das oft an mir vorbeigehen lassen, wenn da mal eine Bemerkung kam. Und mittlerweile frage ich dann mal nach, warum sagst du das jetzt? Oder warum glaubst du, ist es so? Und man kommt dann in eine gute Diskussion. Und natürlich kann ich nicht immer jeden überzeugen, aber Denkanstöße können wir machen von unten. Und gleichzeitig die Forderungen an die Politik, dass die Gesetze auf EU-Ebene, auf Bundesebene, Länderebene sich ändern, dahingehend, dass wir gleiche Bezahlung haben, dass wir im Parlament gleich vertreten sind. Diese große Chance, die wir jetzt haben, das oder hatten, diese Wahlrechtsreform. Mhm. Ja, leider, ja, wir hätten gerne, dass die Parität mit einbezogen wird. Das hat nicht ganz geklappt, aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Da sollten sie auch im Parlament vertreten sein, mit so 50%.
Das heißt, das auch Bestrebung aus der Politik oder wie wir jetzt gerade eine Bundesregierung haben, die ja recht paritätisch besetzt ist, gerade halt durch den letzten Posten nicht mehr ganz im Gleichgewicht ist, aber grundsätzlich war die Absicht ja da, die sich aus anderen Umständen geändert hat, ist das einfach wichtig, auch nach außen dieses Zeichen zu setzen, dass wir gleich sind. Ich meine, Bevölkerung ist ungefähr 50-50 und da bin ich voll bei Ihnen, dass sich das überall widerspiegeln muss. Manchmal lässt es sich nicht 1-1 umsetzen, aber grundsätzlich, dass man schon sieht, dass man sich bemüht, in welche Richtung auch immer.
Ich glaube, die Bemühungen und die Anstrengungen und die Überlegungen, was muss ich machen, damit ich sowohl in meinem Unternehmen die Posten mit mehr Frauen besetze, gerade in Führungspositionen, was muss ich machen in der Politik? Muss ich die gesetzlichen Weichen stellen oder muss ich meine Ausschreibung einfach auch anders machen im Unternehmen? Was muss ich machen, um gezielt Frauen anzusprechen. Was muss ich tun, um die Rahmenbedingungen zu setzen? Sie haben vorhin andere Länder angesprochen. In den nordischen Ländern ist es selbstverständlich, dass man ein Meeting auch mal ab- oder verschiebt, weil ein Vater um 16 Uhr in den Schwimmkurs mit seinem Baby muss. Ja, das hat mir ein deutscher Vater erzählt, der in Schweden arbeitet, dass der vergessen hatte, dass er um 16 Uhr zum Babyschwimmen mit muss. Das ist ihm eingefallen, als er sich mit seinen Kollegen an den Tisch gesetzt hat und sagt, oh je, ich wollte ja zum Babyschwimmen. Da haben die Kollegen ihre Bücher zusammengeklappt und gesagt, dann verschieben wir unsere Meeting. Du gehst zum Babyschwimmen. Das war für die selbstverständlich.
Mhm. Ja, da sind wir aber noch weit von entfernt, glaube ich.
Da sind wir weit von entfernt. Und das ist auch so eine Kultur, dass keine wichtigen Meetings mehr um 16 oder um 17 Uhr anberaumt werden. Dass alle Väter und Mütter pünktlich gehen können. Mhm. Und dass das eine Selbstverständlichkeit ist.
Wenn wir jetzt über die paritätische Besetzung im Parlament und in der Politik gesprochen haben, dann geht das ja alles Richtung Quote. Ne? Und an der Quote scheiden sich auch die Geister. Wir hatten vor einiger Zeit auch eine Interviewpartnerin hier, die Coaching ist. Und sie sagte dann, ja, aber es müssen ja die Besten nach oben. Ne? Also auch sie wollte sich nicht so für die Frauen ins Zeug werfen. Und Nils, du hattest dann noch erwidert, ja, aber ne, die Frauen brauchen auch trotzdem eine Chance. Also müssen gesehen werden.
Es läuft also ja nicht über Sichtbarkeit. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also wenn man nicht da ist, wird man nicht gesehen und dann wird man nicht berücksichtigt. Das ist ja das allgemeine Problem. Das wollte ich damit halt sagen. Und die Sichtbarkeit kriegen wir irgendwann nur über die Quote hin, indem wir erstmal eine grundlegende Sichtbarkeit schaffen, um darauf aufzubauen. Und alles andere ist halt das Problem, wenn wir damit nicht anfangen. Und es hat ja gezeigt, der Markt, die Unternehmen, wie auch immer wir das bezeichnen, regeln es einfach nicht. Aber ich habe jetzt unterbrochen.
Nee. Also, ich bin froh, dass Sie das sagen, als Mann, ja, und sich für eine Quote aussprechen. Im internationalen Vergleich sehen wir, dass die Länder, die einen hohen Frauenanteil in den Parlamenten haben, es entweder durch die Quote oder durch einen Krieg haben, dass die Männer tatsächlich weg nicht mehr da sind. Und da ist mir doch die Quote lieber. Also dieser Druck muss sein. Der Markt regelt sich nicht von alleine. Und ja, dieses oft gehörte Argument, dann kommen doch nicht qualifizierte Frauen an Positionen. Es gibt genug qualifizierte Frauen. Und wenn nicht qualifizierte Männer in Positionen kommen, regt sich ja auch niemand auf.
Also, stimmt.
Ja, ich meine, es gibt so viele Kriterien, warum eine Person in der Stelle ist, wo sie ist. Das ist nicht immer, weil sie die allerbeste Person für diese Position ist. Und da sollten wir natürlich hinkommen, dass es immer die beste, dass es die bestqualifizierte Person ist. Und das kann auch eine Frau sein, durchaus.
Ich hatte letztens eine Ausgabe im Magazin vorbereitet zum Weltfrauentag und hatte dann auch einen Beitrag geschrieben, wie es Unternehmen gelingt, also Frauen wirklich in die Führungspositionen einzubringen. Das hatte mit Transparenz zu tun, sich anzugucken, wie ist das Lohngefälle oder gibt es wirklich Lohngleichheit und so weiter. Und dann hatte tatsächlich, wir haben so ein Team von Gutachtern, die Texte so als erste Leser lesen, hat tatsächlich ein Mann geschrieben, ja, also wenn das so ernst ist, dann müssen wir aber doch jetzt mal drüber nachdenken, wie wir den Männern helfen können, damit sie nicht auf der Strecke bleiben. Ist das ein Phänomen, das Sie auch beobachten, dass die Männer jetzt inzwischen Angst haben, dass die Frauen ihnen die Führungsjobs wegnehmen?
Naja, ich meine, jeder Mann, der Angst haben muss, dass er nicht, dass eine Frau an ihm, dass jemand anders den Job bekommt, Hat natürlich Angst, ja. Wenn ich jemanden Privilegien wegnehme, dann ist das immer bedrohlich, auf jeden Fall. Wenn es mich persönlich betrifft, klar, dann finde ich das nicht toll, dass da aufgrund einer Quote jemand an mir vorbeirauscht. Aber es ist ja nur im ersten Moment die Quote. Es ist, also wenn jemand ehrlich ist und sagt, ja, mir, wenn ich diese Frau wäre oder wenn ich benachteiligt wäre, würde ich das ja auch so fordern. Und wir sind noch lange davon entfernt, dass Männer benachteiligt werden. Aber natürlich profitieren sie von gleichberechtigten Strukturen. Und ich denke, das ist vielen gar nicht klar. Und darüber, das müssen wir nochmal diskutieren oder in die breitere Öffentlichkeit bringen.
Was sind da die Vorteile, die auch Männer nutzen können oder wahrnehmen können?
Ja, wie ich am Anfang schon sagte, diese Rollenstereotype, dass Männer immer die tapferen sein müssen, dass Männer die Hauptverdiener sind, dass Männer ja immer technisch begabt sind und alles können müssen. Ja, das ist ja auch ein Druck, dass man 80, ja, dass es toll ist, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und wenn man 40 Stunden arbeitet, dann arbeitet man ja nur Teilzeit, ja, so unter Männern, so diese Sprüche. Ja, auch Männer würden viel lieber mehr Zeit mit der Familie verbringen, auch diese Vereinbarkeit mit ihrer Familie und der Arbeit, Work-Life-Balance besser in Einklang zu bringen. Das, ja, einfach, dass dieser Druck von den Männern abfällt. Und wenn wir uns angucken, diese Scheidungsstatistik, es werden so viele Ehen geschieden und Männer profitieren natürlich sehr davon, wenn ihre Frauen ein selbstständiges Einkommen haben und sie nicht verpflichtet sind, sie weiter Unterhalt zu zahlen oder und für Frauen oder auch der Partner, der weniger verdient, ist es immer besser, unabhängig von Zahlungen des Partners oder der Partnerin zu sein. Also das hat schon Vorteile auf Augenhöhe der Partnerin oder auch dem Partner begegnen zu können.
Ja, vielleicht wollen, weil ich gucke schon auf die Uhr, wir haben schon fast unsere Podcast-Zeit ausgeschöpft. Ich wollte gerne nochmal die EU-Richtlinie ansprechen, Frau Metz. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand im Moment ist. Also geplant war ja irgendwie eine Richtlinie, die Unternehmen, ja, die fordert, dass Unternehmen sich rechtfertigen, wenn das Pay Gap größer als 5% ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig zusammengefasst habe. Wie weit ist diese Richtlinie und was erwarten Sie davon?
Was erwarte ich? Egal, ob es eine EU-Richtlinie ist, ob es eine Bundesrichtlinie ist, ob es 5% sind, ob es 10% sind. Wichtig ist, dass wir darüber reden, dass wir diese Richtlinien, egal auf welcher Ebene haben, dass es eine Transparenz gibt. Wir haben immer noch das Problem, dass man über Gehälter nicht redet. Das ist sowas, wer erzählt schon gerne, wie wenig er oder sie bekommt. Und wenn darüber mehr geredet wird, wenn das öffentlich gemacht wird mit diesen Richtlinien und es ins Bewusstsein kommt, wie ungleich auch vielleicht manche Männer oder manche Frauen untereinander verdienen, dann können wir tatsächlich was dran machen. Aber solange das alles im Dunkeln liegt und wir ja mit einem Mittelwert arbeiten müssen, damit ich mich herantaste an das Gehalt in meiner Abteilung. ist doch nicht viel geholfen. Ich muss wirklich zu einem Unternehmen gehen können und sagen, hier, mein Kollege verdient so viel, das möchte ich auch. Oder sagen Sie mir, warum dieser Mensch besser qualifiziert ist, beziehungsweise eine höherwertige Arbeit macht. Also in diese Diskussion müssen wir kommen. Und ich glaube, da helfen die EU-Richtlinien, da hilft ein Transparenzgesetz, was noch verbessert werden könnte auf Bundesebene. Da helfen alle Gesetzesinitiativen in diese Richtung. Aber auch wir müssen drüber reden. Wissen Sie, was Ihr Nachbar verdient?
Nee. Eher nicht. Wenn wir in Skandinavien, dann gibt es ja Möglichkeiten, das rauszufinden. In Deutschland glaube ich auch, dass es noch lange Zeit dauern wird, bis wir genau darüber halt im Detail reden. Aber ich hoffe schon mal, dass wir auch mit diesem Podcast dazu beigetragen haben, dass wir die Sachen transparenter machen und dass wir auch eine Hemmschwelle abbauen, genau über diese Themen zu reden, dass wir es immer wieder in den Fokus rücken, dass wir drüber schreiben, dass wir drüber reden, dass wir viel diskutieren und dadurch halt die Leute, die es angeht, und das sind halt überwiegend die Männer, auch überzeugen, genau mit Argumenten und auch zu sagen, Leute, ihr braucht keine Angst haben vor Benachteiligung, das ist eine Quote, und wenn ich mir die Quote angucke, die sind ja teilweise auch noch so gering. Es wird ja niemandem was weggenommen. Es wird eine Gleichheit hergestellt. Das muss man einfach sehen. Und das war jahrzehntelang überhaupt nicht der Fall. Deswegen habe ich jetzt da auch nicht die große Angst vor Benachteiligung, weil die Chancen bestehen ja weiterhin. Das muss man sehen. Es kommen ja nicht die Unfähigen nach oben, sondern auch da wird natürlich geschaut, dass Fähige da sind. Und in anderen Spitzen waren auch ganz viele unfähige Menschen, die das auch gezeigt haben. Deswegen glaube ich, die Angst besteht nicht. Und deswegen bin ich auch gerne bereit, viel über das Thema zu reden und es auch weiter nach vorne zu bringen. Denn wir profitieren wirklich alle von der Gleichheit. Sehe ich so. Und deswegen finde ich ganz super, dass Sie da waren und noch viele, viele, viele Argumente geliefert haben. Und ich hoffe auch, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir nicht mehr über das Thema reden müssen, weil es sich erledigt hat.
Darauf freue ich mich. Vielen Dank.
Ja, danke auch für dein Plädoyer for he, for she. Also besser konnten wir gar nicht. Vielen Dank.
Danke.
Dann an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Und wie immer, wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik, was auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.